Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, gemeinsam mit euch in unserer Predigtreihe aus dem Jakobusbrief weiterzumachen. Und ich darf euch bitten, dazu eure Bibeln aufzuschlagen. Wir wollen gemeinsam die ersten 12 Verse noch einmal gemeinsam durchlesen und werden uns heute aber in der Predigt in einem ersten Teil auf die Verse 9 bis 12 konzentrieren. Schlag bitte Jakobus Kapitel 1 auf und ich möchte die ersten 12 Verse durchlesen, vorlesen, damit wir den Zusammenhang wieder im Blick haben. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann und steht in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Erniedrigung, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Glückselig ist der Mann, der die Prüfung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Und Jesus, ich danke dir für dein kostbares Wort, das auch heute wieder in unsere Herzen, in unser Leben sprechen will. Ich danke dir, dass du uns ausrichten möchtest auf deine Herrlichkeit, auf deine Größe, auf den Segen, den wir in dir haben. Und ich bitte dich, Herr, dass du die Erklärung, die Worte zu diesem Bibeltext dafür gebrauchst, dich groß zu machen, uns demütig zu machen und uns wieder erneut zu zeigen, worauf es im Leben ankommt, was unsere wahre, ewige, wirkliche Freude ist und dass allein du das bist, Jesus. Amen. Wir befinden uns in diesem Abschnitt in den Prüfungen, die wir in unserem Leben hier auf dieser Erde erleben, weil wir als Volk Gottes, als Teil der 12 Stämme, noch nicht zu Hause, sondern in der Zerstreuung sind. Und Gott richtet uns in diesen Worten darauf aus, mit welcher Haltung, mit welcher Gewissheit, mit welcher Einstellung wir den Prüfungen und Schwierigkeiten in unserem Leben begegnen dürfen und begegnen sollen. Wir haben dazu zwei herrliche Wahrheiten bereits angeschaut. Wir haben in den Versen 2 und 4 gesehen, dass die Prüfungen, in die wir hier auf dieser Erde fallen, immer überstanden werden von denen, die echten Glauben haben. Wenn Jesus dir den wahren, echten Glauben geschenkt hat, dann wird jede einzelne Schwierigkeit in deinem Leben ein tieferes Festhalten an Gottes Versprechen bewirken und Gott wird sie dafür gebrauchen. Zudem gebraucht Gott die Prüfungen in unserem Leben, um uns zu heiligen, um uns Christus ähnlicher zu machen, hier in diesen Worten, um uns zu vollkommen zu machen, ein vollkommenes Werk in uns zu bereiten. Die zweite Sache, die wir gesehen haben, waren in den Versen 5 bis 8, dass wir Prüfungen mit einer Haltung der Freude statt Furcht begegnen dürfen, weil die Weisheit, um Prüfungen zu bestehen, nicht aus uns kommt, sondern gerne von Gott gegeben wird. Gott weiß, dass uns viele Dinge mangeln und Gott weiß, dass uns Weisheit mangelt. Gott weiß, dass wir nicht so sind wie Christus und dass seine Weisheit in unserem Leben nicht überall zur Geltung kommt. Aber deswegen lädt er uns als ein großzügiger Vater ein, im Glauben, im Gebet zu ihm zu kommen. Und er erinnert uns daran, dass er uns keine Vorwürfe macht, wenn uns Weisheit mangelt, sondern dass er sie uns gerne gibt. Dass er uns die Kraft, die Weisheit gibt, um Prüfungen zu überstehen. Es sind zwei Lektionen, die Gott in diesem Abschnitt bis Vers 12 jetzt noch in sein Wort Gottes geschrieben hat, wo wir heute anfangen wollen, diese Wahrheiten zu ergänzen und anzuschauen. Und vielleicht habt ihr beim Lesen schon gemerkt, dass die Verse 9 bis 11 auf einmal nicht einfach nur in einem allgemeinen, objektiven Rahmen von Prüfungen sprechen, sondern dass Gott jetzt hier in seinem Wort zwei ganz konkrete Beispiele verwendet, die eine Prüfungssituation in unserem Leben darstellen. In den Versen 9 bis 11 geht es nämlich um Armut und Reichtum und welche Perspektive der echte Glaube auf diese Dinge hat. Jakobus redet jetzt hier, indem er diese zwei konkrete Beispiele verwendet, die entweder das eine oder andere jedem von uns bekannt sind oder Phasen in unserem Leben davon geprägt und begleitet werden. Und er zeigt uns, wie echter, bewährter Glaube mit Armut umgeht und wie echter, bewährter Glaube mit Reichtum umgeht. Und diese Beispiele sind unfassbar lebensnah. Wenn ihr das einmal aus eurem Leben reflektiert und durchgeht, inwieweit eure finanzielle Situation eine Prüfung in eurem Leben dargestellt hat. Stellt euch mal die Frage, wie viel Streit, Diskussion oder Konflikte in euren Beziehungen darum gehen, wie Geld verwendet wird, wo es herkommt, wie es verteilt werden soll oder wo es ausgegeben wird. Es ist gut, wenn, ich nehme jetzt dieses Beispiel, vor allem dann, wenn man nicht mehr der alleinige Verwalter der finanziellen Ressourcen ist, wenn man in einer Beziehung, in einer Ehe steckt, in dieser wunderschönen Bindung steht, auch wenn nicht jedes Monatsgehalt in diese Diskussion verfällt. Mit Sicherheit hattet ihr schon eine Diskussion darüber. Weil der eine sagt, ich will das, der andere sagt, ich will das, der andere sagt, hey, du hast aber immer bereits so und was ist damit und wie planen wir, wie gehen wir damit um? Aber nicht nur das. Die Themen Unzufriedenheit oder Dankbarkeit hängen ganz oft mit unserer wirtschaftlichen Situation zusammen. Das Thema Vergleichen, was habe ich, was hat der andere und warum ich so und warum der andere so? Wieso muss ich mich in meinem Job so abmühen für so wenig Geld? Und dabei hat man ja immer das Gefühl, dass der andere quasi nichts für noch mehr macht. So. Warum? Also diese Themen, wir kennen das. Für diejenigen, die gesegnet sind, beschenkt sind mit Wohlstand, kommen die Themen Stolz und Hochmut ins Spiel. Sich besser fühlen als jemand anders. Sich abgrenzen, weil man mehr wert ist. Geldliebe, Geiz, aber auch im umgekehrten Sinn Sorgen um die Zukunft. Was mit nächstem Monat? Was damit? Was, wenn ich mir diese Wünsche nicht erfüllen kann? Prioritäten. Das soll einfach nur ein Blumenstrauß mal darstellen, dass dieses Thema unser ganzes Leben irgendwo begleitet und prägt und sich dabei die Frage stellt, woran hängt echter Glaube? Wenn du Jesus Christus kennengelernt hast, welche Perspektive gibt Gott dir auf deine Armut und welche Perspektive gibt Gott dir auf deinen Reichtum? Die Bibel ist sich bewusst, so wie hier in diesem Raum, dass sowohl Arme als auch Reiche in Christus vereint und eins sind. Dass sie ein Leib sind, eine Hoffnung haben, einen Glaube, eine Vergebung, eine Gnade. Aber dass während sie all diese gleiche Sache in Christus geschenkt bekommen haben, es doch verschiedene Punkte gibt, die sie auf der Erde unterschiedlich machen. Ich weiß, es hat auch ein bisschen was mit Vorlieben zu tun, aber wenn wir mal raus auf unseren Parkplatz schauen, dann sieht man Unterschiede. Und die Unterschiede sind nicht immer nur die, dass ich mag halt eine alte Karre. So, ich fahre dieses Auto, weil ich so gerne ein altes Auto fahre. Ja? Natürlich gibt es hier Prioritäten, dem einen ist das eine oder andere wichtiger. Aber es gibt hier auch Ressourcen, die halt der eine hat und der andere nicht, um mal ein Beispiel zu nennen. Welche Wahrheit spricht Gott in dieses Leben? Welche Wahrheit spricht Gott zum niedrigen, zum armen Bruder? Und welche Wahrheit, und dafür nimmt sich Gott sogar ein bisschen mehr Zeit in unserem Text, spricht Gott zum reichen Bruder, wenn wir die Verse 9 bis 11 anschauen? Er beginnt damit, dass er sich zuerst den ärmeren Geschwistern zuwendet, indem er sagt, der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit. Was meint er, wenn er hier von einem niedrigen Bruder spricht? Zum einen, es geht ihm sowohl beim niedrigen als auch beim reichen, geht es ihm immer in beiden Fällen um ein Kind Gottes. Deswegen ist er ein Bruder. Er ist jemand, der zum Volk Gottes gehört, jemand, der Christus kennenlernen durfte, aber dessen Leben hier von Niedrigkeit und im Kontrast zum Reichtum von Armut geprägt ist. Er ist mit Christus verbunden, aber seine Stellung hier auf dieser Erde ist geringer, unbedeutender oder man kann auch sagen mittelloser. Er hat, was dieses irdische Leben angeht, nicht so viele offene Türen wie jemand, der ein reicher Bruder ist. Er ist mittellos. Er folgt Jesus nach, aber er befindet sich äußerlich in einer gedrückten, schwierigeren Situation. Wir lernen hier schon mal eine wichtige Grundlage. Jesus nachzufolgen beinhaltet kein Versprechen von irdischem Wohlstand. Es kann sein, dass du ein Kind Gottes bist, aber für deine Zeit hier auf dieser Erde immer ein armer, niedriger Bruder sein wirst. Du gehörst ganz dazu. Du hast alles von Gott in Christus bekommen, was du brauchst. Aber deine Zeit hier auf dieser Erde wird von Niedrigkeit geprägt sein. Gott wird dir geben, was du zum Leben brauchst. Das hat Jesus versprochen. Aber er hat dir versprochen zu geben, was du brauchst und nicht, was du dir wünschst oder was du gerne hättest. Diese Nachfolge kann bei vielen eben von Phasen im Leben geprägt sein, wo wir irdischen Mangel und Erniedrigung erfahren. Aber die Menschen, falls du dich jetzt hier damit angesprochen fühlst, Gott gibt dir in seinem Wort eine Aufforderung. Gott sagt, dass der niedrige Bruder trotzdem etwas ganz Bestimmtes machen soll. Und zwar heißt es, der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit. Das ist eigentlich ein Kontrast. Das Wort Hoheit ist ein Begriff, der von einem hohen Rang, von Erhabenheit, einer hohen Stellung spricht, die Gott dir zugesprochen und gegeben hat. Und wir können hier festhalten, bewährter Glaube sieht mehr als die irdischen Umstände. Jemand, der an Christus festhält, der Christus kennengelernt hat, sieht das Leben größer als das, was quasi diese irdischen Begebenheiten kennzeichnet. Sondern er sieht was? Dass es eine hohe Stellung in Christus gibt, die er hat, die ihm zugesprochen ist, auch wenn er hier auf dieser Erde niedrig ist. Wir könnten diesen Vers, Jakobus hat ein bisschen andere Worte wie Paulus, aber wir könnten diesen Vers 9 folgendermaßen übertragen. Wenn du hier auf dieser Erde ein armer Christ bist, dann bekenne stolz und fröhlich, dass du in Christus weit mehr hast, als das dir auf dieser Erde jemals fehlen wird. Wenn du hier niedrig bist, dann halte im Glauben daran fest, dass du in Jesus Christus mit himmlischen Segen beschenkt und dadurch erhöht wurdest. Das ist nicht etwas, was wir auf dieser Erde mit unseren irdischen Augen sehen, sondern es geht ja in diesem Abschnitt um bewährten Glauben, ein Überzeugtsein, ein Festhalten an Tatsachen, die wir nicht sehen. Und Gott spricht hier den armen, niedrigen Geschwistern zu. Er erinnert sie daran, dass sie diese Perspektive brauchen für ihr Herz. Wenn wir einmal einfach nur diese Hoheit, die dieser Arme, diese ärmeren Geschwister haben, im Kontext definieren, Was meint es? Diese Hoheit, die wir in Christus haben, meint und sagt, dass Gott dir einen Glauben geschenkt hat, der alle Schwierigkeiten überstehen werden. Gott hat dir einen Glauben geschenkt, der jede Armutskrise, jeden Mangel dieser Welt überwinden wird, weil er an Christus festhält. Das ist deine Hoheit, das hat Gott dir gegeben. Gott hat dir eine Stellung gegeben, dass er sagt, ich werde alle Dinge in deinem Leben und ich werde auch deine Armut, deine Niedrigkeit dafür gebrauchen, dass du Christus ähnlicher wirst und mehr an mir festhältst. Ich werde diese Umstände dafür gebrauchen, um dir beizubringen, worum es wirklich geht, worauf es wirklich ankommt. Das ist eine hohe Stellung, einen Segen, den du hast. Und das ist etwas, worin du dich als armer Bruder von allen armen anderen dieser Welt unterscheidest. Viele, viele, viele Menschen auf dieser Welt sind arm. Ich muss jetzt nicht mit irgendwelchen Statistiken anfangen, wie gut es uns hier geht. Ich hoffe, euer Horizont ist groß genug, dass das hier, was wir hier haben, also einen kleinen, kleinen Teil der Weltbevölkerung gehört. Viele sind arm. Es ist so nichts per se Christliches, irgendwie arm zu sein. Ja? Es gibt arme Kirchenmäuse, es gibt halt auch weltliche Mäuse, also weltlich arme Mäuse, weltliche Leute, die einfach arm sind. Aber wisst ihr, du könntest in Armut, in dieser Sehnsucht nach Geld und Wohlstand einfach nur verschmachten. Aber Gott lässt es nicht zu. Du könntest in dieser Armut, in diesem Niedrigen, wo du bist, jeden Tag in Bitterkeit und Frust und Hass und Neid leben. Gott, also das geht ja schnell mit Sünde einher, quasi das Äußerliche, die Situation. Indem Gott dir echten Glauben geschenkt hat, indem Gott dich himmlisch gesegnet hat, hat er sich vorgenommen, dass das mit deinem Herzen nicht passieren wird, sondern dass er dich lehren wird, mit wenig umzugehen und zu bekennen, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, mit Christus. Und diesen Vers spricht Paulus in die Lebenssituation von Armut und Reichtum. Wir werden das im Philipperbrief noch genauer kennenlernen. Die Tatsache oder diese Hoheit, die der arme Bruder hat, wird damit ergänzt mit dem, was in Vers 12 kommt. Diese erste Einheit über Prüfungen wird von Gott damit abgeschlossen, dass er uns einen Blick in die Zukunft gibt. Und der Blick in die Zukunft beinhaltet Folgendes, ich lese ab der zweiten Hälfte, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Die Stellung, die du in Christus hast, ist die Perspektive, dass es ein Nachdem gibt. Es gibt jetzt eine Zeit von Prüfungen und es mag sein, dass Gott entschieden hat, dass die Prüfung in deinem Leben Armut ist. Aber es gibt eine Zeit danach. Es gibt eine Zukunft, die auf dich wartet. Und diese Zukunft ist besser und schöner als Silber und Gold. Die Zukunft ist die Ewigkeit bei Christus. Die Herrlichkeit Gottes von Angesicht zu schauen und für immer zu genießen. Das ist die Hoheit, die Gott einem armen Kind Gottes zugesprochen hat. Es ist die Krone des Lebens, wir werden es in der nächsten Predigt stärker definieren, die du empfangen wirst, weil Gott sie dir versprochen hat, weil Gott dich damit so reich beschenkt hat. Wenn wir in Jakobusbrief weiterblättern und in Kapitel 2, Vers 5 gehen, wird dieses Thema der Armut und dem, was wir in Christus haben, weiterentfaltet. Und so heißt es in Jakobus 2, Vers 5, hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Im Glauben an Christus hat Gott dir eine Perspektive gegeben, dass er, obwohl du irdisch arm bist, dass du geistlich reich bist, dass du mehr hast als nötig, dass du alles hast, was Gott dir in Christus bereithält. Und dass dieser Reichtum in Glauben dazu führen wird, dass du der Erbe eines Königreiches bist. dass auch wenn du jetzt hier in Armut lebst, eines Tages ein himmlisches Reich auf dich wartet, das Jesus von Herzen gerne mit dir teilen möchte. Das ist die Hoheit, die Gott uns in seinem Wort zuspricht. Was gehört noch zu dieser Hoheit? Es wird in Kapitel 4 erneut aufgegriffen oder diese Thematik erhöht zu werden. Und schaut mal, wie Jakobus in Kapitel 4 in den Versen 6 bis 10 diese Hoheit definiert. In anderen Worten, was dieser himmlische Segen beinhaltet, den wir in Jesus haben. Vers 6 fängt damit an, dass er sagt, er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Seid niedergebeugt und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Wir finden hier dieses gleiche Wort, was es bedeutet, dass Gott einen Menschen, und der Aufruf ist hier Buße zu tun, dass Gott einen Menschen, der sich ihm in Demut naht, dass er ihn erhöhen wird. Und was bedeutet und beinhaltet dieses Erhöhen, dass Gott dich in eine höhere Stellung, in ein höheres Recht, einen höheren Rang bringen wird? Ist vielleicht etwas anderes, was wir mit dem Irdischen verbinden. Es bedeutet zuallererst, Vers 6, dass Gott dir eine Gnade gibt, die größer ist als alle deine Sünde. Gott gibt größere Gnade. Im Kontext davor geht es um Streit, um Konflikte, um Feindschaft, um Freundschaft mit der Welt, wovon jeder von uns in seinem Leben gekennzeichnet ist. Aber Gott sagt, wer sich vor mir demütigt, dem gebe ich eine Gnade, die größer ist als alle deine Schuld, als all dein Streit, als all deine irdischen Sehnsüchte, in denen du gefangen warst. Das ist Hoheit. Was gehört noch dazu? Vers 7 redet davon, dass wer sich Gott unterwirft, dass das die Konsequenz mit sich bringt, dass der Teufel selbst von uns fliehen muss. Sehr direkte Aussprache. Welches Thema ist das? Andere Stellen der Schrift sagen, du wirst frei von der Sklaverei der Sünde. Du wirst frei gemacht davon, in den Zwängen Satans zu stecken, dass er dich als ein Sünder in deiner Schuld gefangen hält. Das ist Hoheit. Das ist himmlischer Segen, den wir in Jesus Christus haben. Wir werden frei von der Macht Satans, so dass er von uns fliehen muss, weil wir jetzt ein Kind Gottes sind und in Christi Reich versetzt wurden. Und was beinhaltet diese Hoheit noch? Vers 8. Du darfst Gott nahe sein. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Es bedeutet, die Gewissheit zu haben, dass du in vollkommener Liebe mit Jesus verbunden bist, egal wo du bist, dass er dich nicht mehr als seinen Feind betrachtet, dass er dich nicht von sich weghält oder hingibt, sondern dass er dich in seinen Armen umschließt, dass er dir nahe ist, jetzt und in Ewigkeit. Und dass diese Nähe mit Gott damit einhergeht, dass er deine Hände säubert und dein Herz reinigt. Was bedeutet das? Dass er dein Handeln verändert und dein Denken reinmacht. Das alles ist geistlicher Reichtum. Und die Bibel, Jakobus, erinnert uns daran und erinnert vor allem eben diejenigen daran, die auf dieser Erde in Mangel leben, dass er sagt, erinnere dich daran, welchen Reichtum du in Jesus Christus hast und bekenne das stolz und fröhlich. Das meint dieses Rühmen. Rede nicht nur davon, wie arm du dran bist. Rede nicht nur davon, was dir alles fehlt, was du gerne hättest, was sich der Nächste leisten kann und du aber nicht. Rühmen heißt, dass deine Worte davon geprägt sind, wie reich du in Jesus Christus beschenkt bist, statt nur darüber zu klagen, dass du halt auf dieser Erde, wo du nur für eine Zeit bist, halt nicht so viel hast, wie du gern hättest. Gottes Wort ruft die Armen dazu auf, uns in Christus zu rühmen. Und die Bibel entfaltet dieses Thema von dieser Hoheit, Gott nahe zu sein, diesem Reichtum in Christus und diesem Rühmen aufgrund von dem, was Jesus getan hat, an so vielen Stellen. Und ich will ein paar davon als Beispiel anführen. Zunächst einmal in Psalm 73. Das ist der Psalm, in dem diese wunderschönen Worte drinstecken, die wir in Vers 28 gleich lesen werden. Ich bin also nicht so sehr von der Luther-Übersetzung geprägt, aber ihr kennt bestimmt diese Formulierung, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das ist, diese Worte oder diese Formulierung stammt letztendlich aus diesem Psalm 73. Und dieser Psalm beschäftigt sich mit den Themen der Ungerechtigkeit auf dieser Welt und dem Wohlergehen der Gottlosen. Der Psalmist befindet sich in einer Situation der Erniedrigung, der Armut und er sieht, obwohl er Gott, obwohl er Christus, dem Messias, nachfolgt, dass es so vielen anderen Menschen, die sich nicht für Jesus interessieren, besser geht als ihm selbst. Und was ihn dazu bringt, nicht in diesem Frust zu leben, ist all diese Dinge aus einer himmlischen Perspektive des Glaubens zu betrachten. Wir lesen ab Vers 16. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen. Also ein Bekenntnis davon, okay, von Frust zu Zufriedenheit und Dankbarkeit zu kommen, kann manchmal mühevolle Arbeit sein. Das kann manchmal anstrengend sein. Es ist ein Glaubenskampf, in dem wir uns befinden. Bis ich, Vers 17, hineinging in die Heiligtümer Gottes und jener Ende gewahrte. Gewiss, auf schlüpfrigen Grund setzt du sie, stürzt sie hin zu Trümmern. Wie sind sie so plötzlich verwüstet, haben ein Ende genommen, sind umgekommen durch Schrecknisse. Wie einen Traum nach dem Erwachen wirst du, Herr, beim Aufwachen ihr Bild verachten. Als mein Herz sich erbitterte und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und wusste nichts, ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir. Du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand. Durch deinen Rat wirst du mich leiten und nach der Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen. Wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Vergeht mein Fleisch und mein Herz, der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen, die dir fern sind. Du vertilgst alle, die treulos von dir abweichen. Ich aber, Gott zu nahen ist gut für mich. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, um all deine Taten zu erzählen. Wir haben hier einen Psalm, der so etwas wie ein Beispiel dafür darstellt, was es bedeutet, als ein armer Bruder sich der Hoheit zu rühmen. Und was beinhaltet es? Zum einen, das Leben vom Ende her zu denken. Zu wissen, dass alle Reichtümer, alles Wohlergehen auf dieser Welt vergehen muss und dass vor allem die Menschen, die Christus nicht haben, letztendlich unter Gottes Gericht stehen, von Gott verachtet und vertilgt werden. Dass er aber im Gegensatz dazu zwei andere Perspektiven hat. Zum einen, er weiß, dass sein Ende beinhaltet, dass Gott ihn nach der Herrlichkeit aufnehmen wird. Dass er nahe bei Gott sein wird in seiner Gegenwart. Und dass er verstehen durfte, das ist die Perspektive des Glaubens, dass das, worauf es auf dieser Erde wirklich ankommt, Gott nahe zu sein ist, Jesus zu kennen, von ihm gekannt zu werden, von Christus aufgenommen zu werden und darauf seine Zuversicht zu setzen und zu bekennen, Vers 25, neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Wisst ihr, dieses Bekenntnis und mit dieser Haltung der Prüfung der Armut zu begegnen, ist Lobpreis pur. Wenn du, egal wie deine niedrige Stellung gerade aussieht, bekennen kannst, Jesus, wenn ich dich habe, habe ich alles, was ich brauche, dann ist das Anbetung, weil du Gott damit sagst, du stehst über allem. Du bist das Entscheidende. Was ich in dir habe, ist kostbarer als alles andere auf dieser Erde. Und bewährter Glaube bekommt eben von Gott dieses Bekenntnis ins Herz gelegt. Er bekommt die Perspektive, dass er in Jesus Christus reich gemacht wurde. 2. Korinther 8, Vers 9. Ich habe gehört, es wird so langsam Zeit, sich auf Weihnachten einzustimmen. Manche hören ja schon Weihnachtslieder oder kaufen Adventskalender oder dekorieren. Wir haben auch schon wunderschöne Kissen zu Hause mit Tannenbäumen drauf und so weiter. Und schönen weihnachtlichen Bordeaux-Rot. Also, 2. Korinther 8, Vers 9, das ist einer dieser Weihnachtsverse, der Armut und Reichtum miteinander verbindet. Es heißt, 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wir kennen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir haben verstanden, dass wir seine Gnade brauchen und auf welchem Weg er uns seine Gnade schenkt. Und der Weg, dass Jesus dir gnädig ist, hat Folgendes beinhaltet. Jesus war reicher, als du es dir jemals vorstellen könntest. Jesus hatte alles und noch mehr. Jesus hatte in der himmlischen Gegenwart bei seinem Vater den höchsten Rang, die höchste Position, das höchste Glück, die höchste Freude, die ein Wesen überhaupt genießen und wahrnehmen kann. Das war Jesus. Aber Jesus war bereit, diese Armut, diesen Reichtum hinter sich zu lassen und ärmer zu werden als wir Menschen. In ein Fleisch zu kommen, in dem er Versuchung, Ablehnung, Bedrückung, Trauer erlebt. In ein Fleisch zu kommen, in dem er Hass, Tod und Gottes Gericht auf sich nimmt. Das war seine Armut. Und Jesus Christus hat das gemacht, damit du reicher wirst, als du es hier auf dieser Erde jemals sein könntest. Weil er dir das gibt, worauf es wirklich ankommt, nämlich in Ewigkeit bei ihm zu sein, in seiner Herrlichkeit. Und das zu erfahren, ist Gnade. Das ist ein Geschenk. Das ist kein Verdienst. Und das ging nur über den Weg, dass wir einen so demütigen Gott haben, der bereit ist und bereit war, nicht an seinem Rang und seiner Position festzuhalten, sondern bereit war, das abzulegen, damit er es mit dir für immer teilen kann. Das ist der Reichtum, den jedes Kind Gottes in Jesus Christus hat. Und das ist das, worauf es im Leben wirklich ankommt. Wir werden auch als Kinder Gottes so schnell davon geblendet, von dieser Art und Weise, wie diese Welt und also quasi unsere Gesellschaft hier tickt. Armut auf dieser Erde wird so häufig damit gleichgesetzt, in diesem Leben versagt zu haben. Wenn wir Menschen sehen und wahrnehmen, die mittellos, die niedrig sind, die sich nicht so kleiden, wie es Reiche tun. Wenn wir Menschen sehen, wo man merkt, die sind ärmer dran, dann denken wir so, was für ein Versager, oder? Also er ist ja quasi selber schuld, dass er in diesem Punkt ist. Die Welt ist davon geprägt, dass sie uns sagt, dass derjenige, der arm ist, von einem besseren Leben träumen sollte und sich aktiv um einen höheren Lebensstandard bemühen sollte. Weil das Ziel des Lebens doch Erfolg und Wohlstand ist. Und Gottes Wort dreht es aber um und gibt uns hier eine himmlische Perspektive. Eine Wahrheit, die uns sagt, worauf es, worum es wirklich geht, worum es wirklich ankommt. Und das, worum es wirklich geht, ist reich in Christus zu sein. Das ist das, worauf es ankommt. Nicht den Sorgen dieser Welt nachzulaufen, die nach Nahrung, nach Trinken, nach Kleidung, nach dem Mammon, nach immer mehr, nach immer besser trachten und das ihr Herz, ihr Denken und ihr Handeln bestimmt. Jesus sagt seinen Jüngern in der Bergpredigt, dass wir frei gemacht werden von Gott, von diesem Trachten und diesen Sorgen, indem wir verstehen, dass das, worum es geht, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit ist. Das bedeutet, Jesus im Evangelium kennenzulernen und durch ihn Frieden Freude und Gerechtigkeit geschenkt zu bekommen und nach diesem Muster zu leben, während wir hier auf dieser Erde sind. Und weil wir das von Jesus Christus geschenkt bekommen haben, bekennen wir das stolz, bekennen wir das fröhlich, dass wir in Jesus Christus reich sind. Wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, die er uns schenken und teilen wird. Wir rühmen uns allein des Kreuzes Christi. Und dann sagt Paulus in Galater Kapitel 6, Vers 14, von mir sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Paulus sagt, das, worauf ich von Herzen stolz bin und das ich so fröhlich bekenne, ist, dass ich zu Jesus gehöre und dass er am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, damit er mich mit himmlischem Segen reich macht. Und durch dieses Kreuz, durch das, was Christus vollbracht hat und in meinem Leben gewirkt hat, bin ich der Welt gestorben. Ich bin den weltlichen Begierden, den weltlichen Prinzipien, den weltlichen Sehnsüchten tot. Ich lebe nicht mehr so. Ich bin freigemacht davon. In anderen Worten, mir reicht das, was ich in Jesus habe. Und ich bin stolz darauf. Ich bin dankbar dafür. Und ich rede davon. Wenn die ganze Welt sich darum dreht, wie sie immer mehr und immer besser und immer schöner haben wollen, darf ich hier mit einem Bekenntnis des Glaubens leben, dass ich sage, mit Jesus habe ich alles, was ich brauche. Das, so sind wir, oder das beinhaltet es, Licht zu sein in deiner Welt, die nicht zufrieden ist. Wenn du auf dieser Erde Mangel leidest, lebst du nach dem Bekenntnis, dass der Herr dein Hirte ist und dir nichts mangelt? Glaubst du, dass Gott dich mit dem versorgt, was du brauchst, und du in Jesus mehr hast, als du brauchst, weit mehr hast, als du hier ermangelst? Und dass du durch Jesus aus Gnade diese Perspektive hast, dass es ein Danach gibt, ein Nachdem. Nach dieser Zeit auf dieser Erde darfst du etwas empfangen, statt etwas zu ermangeln. Du bist in Christus gesegnet und beschenkt. Jetzt sitzen hier aber auch andere Leute. Schön, wenn alle sich hier angesprochen haben, weil sie so arm sind und so niedrig sind. Gott weiß, dass die Gemeinde, ich habe es vorhin schon gesagt, aus verschiedenen sozialen Klassen besteht. Und jetzt richtet er sich in den Versen 10 bis 11, also ich habe es gerade so gesagt, ich meine dieser himmlische Segen, der betrifft alle. Darin sind wir verbunden. Aber wie kostbar dieser Segen dir erscheint, verstehen wir halt oft erst, wenn wir merken, dass diese Welt halt wirklich nicht so toll ist, wie wir oft meinen. Und ich sage mal, in diesem Sinne sind die irdisch Armen näher dran. Das hat auch Jesus gesagt, als er also gesagt hat, dass Reiche schwer in das Reich der Himmel eingehen werden. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt, als dass ein Reicher in das Reich der Himmel geht, weil er das Gefühl hat, dass ihm nichts fehlt. Weil er das Gefühl hat, dass er alles hat und noch mehr und dass sein Geld alle Probleme löst. In Vers 10 richtet sich Gott jetzt an den reichen Bruder. Es geht ihm jetzt nicht pauschal um irgendwelche Reiche, sondern der zusammen ist, oder wir könnten das übersetzen so, der Bruder, der arm ist, und dann kommt jetzt Vers 10, der Bruder, der reich ist, er soll sich auch rühmen. Er soll auch etwas fröhlich und mit Stolz bekennen. Aber was Gott hier jetzt erwähnt, ist, oder was Gott jetzt hier bei dem reichen Bruder in den Fokus rückt, ist, dass er eine realistische und ehrliche Einschätzung auf den Wohlstand hat, der ihm hier auf dieser Erde begegnet. Nämlich, dass seine geistlichen Augen ihm etwas Folgendes beibringen. Also wir haben quasi beim armen Bruder den Fokus, dass die Perspektive des Glaubens ihm zeigt, auch wenn du irdisch arm bist, bist du geistlich reich. Die Perspektive, die Gott jetzt hier auf den Reichen gibt, ist, dass er sagt, auch wenn du irdisch reich bist, bist du ohne Christus in Geist, ohne Christus geistlich arm. Vergess das nicht. Erinnere dich daran, dass, auch wenn du hier so einen hohen Rang hast, auch wenn es dir hier so gut geht, dass du geistlich vor Gott absolut armselig bist. Du bist ein schuldiger Sünder. Du hast ein Ende. Deine Uhr tickt. Und all der Wohlstand, den du hier auf dieser Erde erlebst, wird zu Ende gehen. Das ist die Perspektive des Glaubens, die Gott jetzt hier den reichen Brüdern zuspricht. Er redet hier davon, dass der reiche Bruder sich seiner Erniedrigung rühmen soll. Und dann begründet er es und erklärt uns, was beinhaltet diese Erniedrigung, diesen niedrigen Stand, den auch ein reicher Bruder in dieser Erde hat. Und achtet mal auf die Begriffe. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen, die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Gott nimmt sich jetzt hier ganz, ganz besonders viel Zeit. Ich meine, die armen Geschwister haben nicht so ein blumiges Beispiel bekommen. Gott nimmt sich jetzt hier ganz besonders viel Zeit für die Reichen, um das ihnen richtig nahe zu bringen und sie daran zu erinnern, dass ihr Leben von Vergehen, von Verdorren, von Verderben und von Verwelken geprägt ist. So eindringlich spricht Gott es jetzt den Menschen, den Kindern Gottes zu, die hier auf dieser Erde Wohlstand haben. Gott erinnert sie daran, dass alles, was du hast, einem Ende verfallen ist. Das meint Vergehen, dass es auf ein zeitliches Ende zugeht. Dass es verdorren, dass es austrocknen wird, dass es zugrunde gehen und sterben wird und dass es letztendlich auch verwelken wird, dass es dahinschwinden wird. Gott erinnert uns als Kinder Gottes daran, dass die Welt mit allem, was sie hier in unseren Augen schön macht, ein Ende hat, dass sie verwelken wird und der Vergänglichkeit unterworfen ist, dass sie wie des Grases Blume vergehen wird. Jetzt schön und schnell wieder vorbei. Wir haben es heute im Psalm 90 in der Textlesung gesehen. Was ist unser Leben? Ein Hauch, Staub, 70, 80 Jahre. Vorbei ist es danach. Alles Schöne dieser Erde kann nicht mitgenommen werden und wird auf ein Ende zugehen. Und es ist nicht das, worauf es letztendlich ankommen wird. Indem Jakobus hier diese Perspektive der eigentlichen Niedrigkeit den reichen Brüdern, den reichen Kindern Gottes zuspricht, zitiert er Jesaja Kapitel 40. Und das möchte ich einmal mit euch aufschlagen. In Jesaja Kapitel 40 und ich möchte die Verse 1 bis 8 dazu vorlesen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen hat für alle ihre Sünden. Stimme eines Rufenden. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Stimme eines Sprechenden, rufe und er spricht, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all sein Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Ja, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Warum zitiert Jakobus diesen Text und woran erinnert er uns in unserem Wohlstand? erinnert er uns daran, dass wir an zwei Dinge erinnert werden müssen. Die eine Sache ist die, erinnert uns in den Versen 6 bis 8 daran, dass unser Leben und diese Welt der Vergänglichkeit unterworfen ist. Dass das ganze Volk wie Gras ist, das in dem einen Moment grün ist und blüht und wenn einmal nur die Hitze kommt, einfach nur verdorrt ist. Ich meine, bei uns, in unseren deutschen Gärten, ist der Rasen das ganze Jahr grün, in Anführungszeichen, also im Winter nicht so. Aber in dem Nahen Osten, in der Gegend, in die Gott das hineinspricht, gibt es einige Blumen und einige quasi irdische Schauspiele, wo im Februar viele Blumen anfangen zu wachsen und schon im März, wenn dann der erste wirkliche Hitze kommt, alles wieder verdorrt und trocken ist. Also gerade in Wüstengegenden gibt es quasi diese Situation, dass wenn Regen fällt, alles wunderschön erblüht ist und man sich denkt, das sieht hier eher aus wie im Dschungel, als dass es hier eine Wüste ist. Und ein, zwei Monate später ist davon nichts mehr übrig. Und dieses Bild gebraucht Gott und sagt, so ist euer Leben. Du bist vergänglich. Und in deiner Vergänglichkeit gibt es noch etwas. Wenn du keine Vergebung für deine Sünde hast, wird dein Leben danach schrecklich. Wenn du keine Vergebung für deine Sünden hast, dann ist die Welt hier und dein Leben hier vielleicht kurz von Reichtum geprägt, aber danach nicht mehr. Danach bist du ziemlich arm dran. Das, was du brauchst, ist, und damit fängt Vers 1 und 2 an, den Trost Gottes, dass du Vergebung für deine Sünden brauchst, dass Gott deine Schuld vergeben muss und dass das der Eintritt in das wahre, eigentliche Leben ist. Dass der wahre Herr der Herrlichkeit, und das sind die Versen 3 bis 5, nicht du bist in deinem Reichtum, in deiner Schönheit, in allem, was du genießen kannst, sondern dass der wahre Herr der Herrlichkeit derjenige ist, der Mensch geworden ist, der sich arm gemacht hat, um deine Schuld zu vergeben und dich reich zu machen. An diese Dinge erinnert uns Jakobus, indem er hier Jesaja Kapitel 40 zitiert. Erinnert uns daran, worum es wirklich geht und dass der Reichtum und der Wohlstand dieser Welt vergänglich ist und dass aufgrund unserer Sünde jeder Mensch geistlich arm dran ist von Gott, es sei denn, er wird in Jesus Christus beschenkt. Egal, welche Form von Reichtum, von Rang oder Mittel du in deinem Leben genießen kannst, es wird eines Tages zu Ende gehen. Das kann plötzlich kommen oder das kann langsam geschehen, aber es wird auf jeden Fall passieren. Es heißt, der Reiche wird in seinen Wegen verwelken. Wie soll also der reiche Bruder, mit welcher Perspektive soll er mit dem Reichtum umgehen, den Gott ihm geschenkt hat? Es sind viele Parallelen zu dem, was der arme Bruder bekennen soll. Das, wozu Gott hier diejenigen, die reich sind, auffordert, ist, dass sie mit Stolz bekennen, dass ihr Herz nicht an dem Reichtum dieser Welt hängt und sie sich damit als Licht von dieser Welt unterscheiden. Dass sie nicht quasi danach leben, immer mehr haben zu wollen und auch darin in Unzufriedenheit verfallen, sondern dass sie verstanden haben, dass das nicht für immer ist und dass es für eine kurze Zeit da ist und das, was wirklich zählt, für sie genauso ist, in Jesus wahren Reichtum zu haben. Im Jakobusbrief wird auch das aufgegriffen. Wir lesen in Jakobus Kapitel 5, in den Versen 1 bis 6, quasi den Kontrast, das Gegenteil davon. Was würde oder wie äußert es sich, dass ein reiches Kind Gottes nicht seine niedrige Stellung vor Gott anerkennt und verstanden hat? Worin ist sein Leben geprägt und gestaltet, wenn er quasi nicht in Christus seinen wahren Reichtum verstanden hat? In den Versen 1 bis 6 lese ich aus Kapitel 5, wohlan nun ihr Reichen. Hier geht es jetzt nicht um reiche Geschwister, sondern um Ungläubige. Wohlan nun ihr Reichen, weint und heult über euer Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der von euch vorenthalten worden ist, schreit und das Geschrei der Schnitter ist zu den Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt in Üppigkeit gelebt auf der Erde und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gepflegt oder man kann sogar sagen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten, er widersteht euch nicht. So lebt ein Mensch, der Jesus Christus, der reich ist, aber ohne Christus reich ist. Zwei Dinge finden wir hier. Zum einen, sein Leben dreht sich ganz einfach darum, am Ende von Vers 3, sich Schätze auf dieser Erde zu sammeln. Alles, die einzige Perspektive, die er hat, ist, dass sein Leben hier auf dieser Erde das Beste sein muss, das überhaupt möglich ist. Weil es ist alles, was er hat. Er lebt Vers 13 sagt, Vers 5, das Wort, je nach Übersetzung, heißt, ihr habt in Üppigkeit gelebt. Das heißt eigentlich in Genusssucht. Ihr wolltet immer mehr. Das ist quasi das, worum es in eurem Leben ging, Genusssucht. Ihr habt darin geschwelgt, ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Wenn wir das lesen, wie Gott hier einen Reichen beschreibt, der Christus nicht erkannt hat und Buße getan hat, wird deutlich, was das Bekenntnis und das Leben ausmacht von jemandem, der seinen Reichtum in Christus verstanden hat. Er muss nicht mehr in Genusssucht leben. Er muss nicht mehr quasi danach trachten, Hauptsache hier auf dieser Erde Schätze zu sammeln. Er muss sich nicht mehr nur um sich selbst drehen und sein Herz, sein Denken, seine Wünsche mästen, zufüttern, immer mehr geben, immer mehr geben. Jakobus verbindet es dann nämlich damit in Vers 4, weil er redet hier von Reichen, die zum Beispiel Arbeitgeber waren und das ging damit einher, dass man halt sehr knausrig war, dass man selber immer mehr wollte und ungerechten Lohn verteilt hat an diejenigen, die für sie gearbeitet haben, weil man selbst immer mehr haben will, selbst in diesem Geiz und dieser Selbstsucht lebt, statt den Geringen in Blick zu haben. Gottes Wort sagt, der Reiche soll sich seiner Niedrigkeit rühmen. Das Bekenntnis, dass er verstanden hat, das ist nicht ewig, das ist zeitlich, das wird zu Ende gehen. Und das, worauf es ankommt, ist Jesus. Das macht etwas mit seinen Sehnsüchten, seinen Wünschen und das macht etwas mit der Art und Weise, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht. Hier in diesem konkreten Beispiel Menschen, die auf sein Vermögen angewiesen sind, ob er quasi alles in seine Tasche steckt oder ob er bereit ist zu geben und zu teilen. In 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 17 bis 19, finden wir einen Abschnitt, der sich auch ganz konkret an reiche Kinder Gottes richtet. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 17 und 19, beschreibt uns jetzt oder gibt uns einen tieferen Einblick, was es bedeutet, als reiches Kind Gottes in dieser Welt zu leben und diese Perspektive echten Glaubens zu haben. Und da heißt es, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Unfassbar viel, was hier in diesem Text steckt. Was erklärt Gott uns, den Reichen? Das Erste, Es hat etwas mit unserer inneren Haltung in Bezug auf unseren Wohlstand zu tun. Denke nicht, dass du etwas Besseres bist als dein Gegenüber. Sei nicht hochmütig, nur weil du auf dieser Erde mehr hast als deine Geschwister oder dein Nächster. Zweitens, setze deine Hoffnung nicht auf die Ungewissheit des Reichtums. Verstehe, dass es auf dieser Welt ziemlich viele Geschichten gibt, wo Menschen an dem Reich zu be- also in dem Kommentar, ein Kommentator hat gesagt, reich schlafen gegangen sind und arm aufgewacht sind. Es gibt so viele Geschichten davon, wie Menschen in so kurzer Zeit so viel verloren haben. Und das kann zum Beispiel auch einfach nur damit einhergehen, dass deine Gesundheit dich daran hindert, das zu leisten und zu machen, womit du aktuell dein Geld verdienst. Setze nicht darauf deine Hoffnung. Der Reichtum ist ungewiss. Deine Sicherheit kommt nicht von deinem Geld, von deinem Wohlergehen, sondern von Gott. Die Aufforderung ist, die Hoffnung nicht auf die Ungewissheit des Reichtums, sondern auf Gott zu setzen, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Das Gute ist an dieser Stelle zu sagen, man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man halt reich ist. Musst du nicht. Du musst dich nicht schlecht fühlen, weil halt du halt reich geerbt hast, weil du eine Firma aufgebaut hast, weil du halt mehr hast als der andere. Das ist keine Sünde. Es ist etwas, was Gott, und das ist wichtig, Gott dir reichlich dargereicht hat zum Genuss. Er muss es nicht jedem geben. Aber verstehe, dass das, was du hast, von Gott kommt, weil er jedes Leben in seiner Hand hängt. Wenn deine Familie wohlhabend ist, von wem kommt es, dass ihr über Generationen Vermögen aufbauen konntet? Das ist ein Geschenk. Es ist einfach nur ein Geschenk von Gott. Es kommt von ihm. Wenn du es hast, dann darfst du es genießen, frei von Genusssucht. Du darfst es wahrnehmen, du darfst es schätzen. Mit dem Wissen, wer es dir gibt, dass du das dir nicht selbst erarbeitet hast und mit der Freiheit, nicht davon abhängig zu sein, weil du immer noch nach dem Bekenntnis leben darfst, dass du in Christus das hast, was du brauchst. Der Vers 17 beschreibt ganz, ganz viel über die innerliche Haltung, die ein Reicher haben soll. Die Verse 17 und der Vers 18 ergänzt es jetzt aber damit, dass Gott sagt, die innerliche Haltung, das ist das eine, das ist dein Herz, dein Denken, jetzt kommen deine Hände ins Spiel. Vers 18, Gutes zu tun. Gebrauchst du deinen Wohlstand, deinen Reichtum, den du hast, nur für dich oder tust du damit Gutes? Nutzt du die Möglichkeiten und Ressourcen, die Gott dir gegeben hat, für deinen Nächsten aus Liebe zu Jesus, weil du frei bist, es nur selbst zu genießen? Und jetzt, umso entscheidender, reich zu sein ist die eine Sache. Bist du reich an guten Werken? Hast du verstanden, dass es Gott egal ist, ob du dich in einem Königsgewand kleidest oder in Lumpen, sondern dass das, was Gott zählt, wie du auf dieser Erde lebst, dass das, was Gottesdienst ist, wie du mit deinem Körper, mit deinen Händen hier umgehst? Und darin, das ist die Erinnerung, der Reiche rühme sich seiner Niedrigkeit. Was ist auch deine Niedrigkeit? Du bist geistlich ein Sünder und vollkommen abhängig davon, dass Gott dich reich an guten Werken macht. Lebst du in diesem Bekenntnis, dass du sagst, ich weiß, diese irdischen Begebenheiten sind die eine Sache, aber ich weiß, dass mir Weisheit mangelt. Ich weiß, dass ich selbst nicht reich bin an guten Werken, sondern dass ich in meiner Beziehung zu Jesus wie ein Bettler lebe, der sagt, Gott gib mir, weil sonst habe ich nicht. Gott, mach du mit mir, sonst kann ich nicht. Da zu dieser Perspektive ruft Gott uns auf, freigebig zu sein, mitteilsam. Und Vers 19, das ist der Ausblick auf das, was dann in auch Jakobus in Vers 12 kommen wird. indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Das, worauf es wirklich ankommt, worum es wirklich geht, mit Jesus zu leben und von Jesus die Krone des Lebens zu empfangen. Wenn wir in die Bibel gehen, ich will das nur zitieren, dann lesen wir in Hebräer 11, das wurde schon häufig hier ausgelegt und erwähnt, deswegen will ich das nur zitieren. Bei der Liste der Glaubenshelden gab es auch Männer, die viel Wohlstand hatten. Das Beispiel, das er aufgreift, sind Abraham, Isaak und Jakob. Die hatten viel. Die wurden auch mit irdischem Segen von Gott beschenkt. Aber weil sie die Perspektive des Glaubens hatten, waren sie frei davon, sich Schlösser zu bauen, sondern stattdessen in Zelten zu leben. Waren sie mit der Perspektive beschenkt, zu wissen, dass sie eine himmlische, eine bessere Stadt, ein eigentliches, wirkliches Zuhause suchen und ersehnen, das Gott ihnen geben wird, während sie auf dieser Erde gelebt haben. Das bedeutet nicht, Nathan hat es ja vorhin auch in der Einleitung erwähnt, dass wir hier alle in Zelten leben müssen. Also wenn das die Botschaft wäre, dann hätten viele von uns schon viel Schuld auf sich geladen. Aber kannst du in deiner Villa mit der Haltung leben, dass das hier ein Zelt ist? Das ist es, worum es geht. Kannst du in dem, was Gott dir zum Genuss geschenkt hat, was deine Hände hier aufbauen und erarbeiten dürfen, hat Gott dir die Perspektive gegeben, dass das alles, so fest deine Mauern auch sein mögen, ein Zelt ist, das vergehen wird. Und dass du aber Jesus hast und mit Jesus sein wirst und dass es das ist, worauf es ankommt. Jakobus endet damit, und das werden wir uns in der nächsten Predigt, vertiefen, dass er in Vers 12 Folgendes sagt. Glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet. Die Prüfung meint jetzt pauschal das ganze Leben. Dazu kann Reichtum, dazu kann Armut gehören. Beides ist eine Prüfung, weil beides unser Herz offenbart und unsere Haltung gegenüber Christus und unsere geistlichen Augen. Aber er erwähnt hier etwas, was Arm und Reich in Christus verbindet. Es heißt hier, der Mann, der die Prüfung erduldet, wird, nachdem er bewährt ist, die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Die Erinnerung und die Perspektive, die Arm und Reich brauchen, ist, dass etwas auf uns wartet, das wir empfangen werden. Dass etwas auf uns wartet, das wir nicht erarbeitet haben, sondern geschenkt bekommen, egal wie unser Leben hier auf dieser Erde ausgesehen hat. Und dass wir diese Sache von Gott geschenkt bekommen aus seiner Barmherzigkeit, weil keiner von uns die Fähigkeit und die Ressourcen hatte, sich das zu erarbeiten. Jakobus endet mit diesem Blick und dieser Perspektive in die Zukunft, dass das, was wir empfangen werden, bei weitem herrlicher ist, als was wir auf dieser Erde jemals besitzen, ermangeln oder in der Vergänglichkeit verlieren werden. Das ist das, was Gott uns in Jesus geschenkt hat. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, und ich möchte einmal beten.